Domradio Sternzeit.
Unsere Reportagen und Gespräche am Samstag, heute mit Renato Schlegelmilch. Und ich habe unsere Reporterin ins Studio mitgebracht.
Hallo, Jennifer Garitsch.
Und wir sprechen heute über ein Thema, das heißt Datenschutz im Internet. Und bevor wir anfangen, eine kleine Anekdote, die mir gestern passiert ist. Ich bin bei Facebook reingegangen und habe auf einmal gesehen, dass mir als Freund meine Nachbarin vorgeschlagen wurde. Meine Nachbarin, mit der ich null Kontakt habe, mit der ich null privaten Kontakt, noch beruflich, noch sonst was habe. Habe ich mal Bekannte gefragt, die sich damit auskennen. Ich sage, woher weiß denn Facebook, wer meine Nachbarin ist? Und da sagten die, wenn du Facebook aufhast und nebenher gerade bei Google bist und meinetwegen deine Adresse eingibt, dann weiß Google und dann weiß Facebook auch, wo du wohnst und wer deine Nachbarn sind. Was man dagegen machen kann, darüber reden wir heute in der Sternzeit Datenschutz im Internet.
Genau, denn unsere Daten sind im Internet so alles andere als sicher. So laut Bundeskriminalamt gab es zum Beispiel 2013 knapp 65.000 Straftaten, bei denen Kriminelle irgendwie das Internet benutzt haben. Das heißt, sie sind zum Beispiel in fremde Computer eingebrochen, haben Daten gestohlen. Aber die Dunkelziffer ist vermutlich noch viel größer, weil das meistens gar nicht auffällt, wenn Daten geklaut werden.
Was sind das denn für Straftaten?
Vergangenes Jahr zum Beispiel wurden die Handys von Promis gehackt und Nacktbilder ins Netz gestellt. Das hat, glaube ich, so ziemlich jeder mitbekommen. Aber den Promis ist das gar nicht erst aufgefallen, dass die Bilder geklaut werden. Erst als die im Internet waren, wusste es dann jeder.
Gut, aber wir sind ja jetzt keine Promis. Was für unsere Daten interessieren sich die Hacker in dieser Form dann nicht, oder?
Na, sag das mal so nicht. Also stell dir vor, du bekommst auf einmal eine Rechnung auf deinen Namen über 200 Euro von irgendeinem Online-Shop. Und das, obwohl du gar nichts bestellt hast.
Wie passiert das?
Na, vielleicht hat jemand dein Passwort für den Online-Händler benutzt oder hat sich einfach deine Adresse besorgt und einen Account in deinem Namen erstellt. Datenklau im Internet geht ganz schnell und fällt erst auf, wenn der Schaden schon entstanden ist. Deswegen habe ich mich mal bei Jugendlichen umgehört, wie wichtig denen der Datenschutz ist.
Datenschutz heißt so viel für mich, wie dass ich zum Beispiel meine Daten weitergeben, wie zum Beispiel meine E-Mail-Adresse.
Ich finde, dass es keinen anderen etwas interessiert, was ich poste oder was ich bei Facebook mache, außer meinen Freunden und Leute, die ich nicht kenne, dass sie sowas auch nicht sehen.
Datenschutz ist für mich, dass meine Daten auf meinem Computer geschützt werden und nicht durch irgendwelche Hacker genommen werden. Weil der Hacker könnte damit ja alles machen.
Was jeder von uns selber machen muss, um aus so einer Situation rauszubleiben und mit seinen Daten gut und richtig umzugehen. Darum geht's heute in unserer Sternzeit. Die heißt Diebe im Internet, Datenschutz für jedermann. Und wie muss ich mit meinen persönlichen Daten umgehen, damit sie nicht in falsche Hände geraten und vor allem aber auch, dass ich nicht selber irgendwann Verfolgungswahn bekomme. Die Gefahr stellt sich ja auch. Die Frage stellen nicht nur wir uns, sondern auch Hannes Leitlein von der Wochenzeitschrift Die Zeit, genau gesagt von der Beilage Christ und Welt in der Zeit. Er fragt sich, warum machen wir uns so viele Gedanken, zum Beispiel über Inhaltsstoffe im Essen, aber nicht darüber eigentlich, wo unsere Daten landen. Sein Internetverhalten bricht er dabei runter auf einen ganz einfachen Satz.
Ich habe mir überlegt, dass ich vor jedem Klick, den ich im Internet mache, überlege, was passiert, wenn ich hier klicke, eigentlich mit meinen Daten. Das mache ich natürlich nicht immer und im Alltag, aber meistens bemühe ich mich um diese Frage.
Sinnvoller Grundsatz. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Es ist nämlich eine ganz große philosophische Frage, die fast dahinter steckt. Was gebe ich von mir preis und vor allem, wen gebe ich das preis? Hannes Leitlein im Domradio-Interview.
Ich glaube, dass diese Daten eben auch gegen mich verwendet werden könnten. Also das mag jetzt nicht sein. Niemand erwartet ernstlich, dass Angela Merkel uns irgendwie einsperrt, weil wir bestimmte Internetseiten besuchen. Aber was ist morgen? Kann das vielleicht auch gegen uns verwendet werden, wenn sich die Verhältnisse ändern? Die politischen Verhältnisse, wenn einmal nicht mehr Angela Merkel, vor der wir uns keine Sorgen machen müssen, regiert, sondern jemand anders, wenn vielleicht auch ein Umbruch kommt.
Sowas ist in der Geschichte natürlich auch schon passiert, das kann man nicht ausschließen. Ganz wichtig ist natürlich, dass es dabei auch nicht in die andere Richtung ausschlägt und man nur noch über seine Daten und den Datenschutz und über sein Verhalten im Internet nachdenkt.
Man muss immer aufpassen, dass man nicht irgendwie sich jetzt verrückt macht. Leute fangen an, ihre Handys abzukleben, die Kamera, weil sie das Gefühl haben, sie werden ständig beobachtet. Aber mir war eben wichtig, dass das meine Daten sind, die ich da hinterlasse und dass auch meine Daten bleiben sollen. Also dass nicht irgendjemand einfach in mein Leben reingucken kann. Das ist ein Grundrecht und wenn der Staat das nicht schützt, dann muss ich irgendwie anfangen oder gucken, da selber auch mich zu schützen.
Und wo ist der Mittelweg? Wo ist das gesunde Maß am Datenschutz? Darüber sprechen wir heute in der Domradio Sternzeit. Diebe im Internet heißt die. Und wir haben viele nützliche, praktische Tipps zum Datenschutz für jedermann. Unsere Gästin an diesem Samstag sitzt mir gegenüber. Und erstmal ein paar allgemeine Fragen zu dir. Gästin, wie heißt du nochmal?
Jennifer Garitsch.
Wie alt bist du?
21.
Dein Beruf?
Ich studiere noch an der Kölner Journalistenschule und an der Uni gleichzeitig.
Das heißt, Ausbildung wäre dann quasi genau das Gleiche. Unser Thema ist Datenschutz. Was verbindet dich damit? Warum hast du dir das ausgesucht?
Ja, ich habe mich selber schon mal so ein bisschen damit beschäftigt, habe mir das angeguckt, aber es ist ja doch ein bisschen kompliziert und dachte dann, okay, jetzt hole ich mir mal jemanden, der da ein bisschen Ahnung von hat und lass mir das auch selbst mal erklären.
Wir lernen gleich, was wir machen müssen. Bevor du dich damit auseinandergesetzt hast, wie standest du zu Datenschutz im Internet?
Das war so ein bisschen schwierig. Ich bin da so ein bisschen faul. Ich dachte mir erst, naja, man sollte es ja schon machen, aber da muss man halt doch auf ein paar Dinge achten. Und wenn man nicht weiß, wie das geht, dann denkt man sich so, ach nee, jetzt lasse ich es lieber.
Also überall das Passwort Wufi und sowas überall das Gleiche?
Ja, am Anfang schon, ja.
Okay, wir hören gleich, warum man das nicht machen sollte und was es für Alternativen gibt. Hast du ein Lieblingsbuch?
Lieblingsbuch? Also ich habe als Kind sehr gerne die Harry Potter-Reihe gelesen. Und ansonsten His Dark Materials, also so eine Trilogie, die fand ich auch ganz toll.
Lieblingsfilm?
Das Parfüm.
Patrick Süskind. Lieblingsmusik, Lieblingslied, Lieblingsband?
Lieblingsband eigentlich so Jennifer Rostock, ganz gern.
Und was würden unsere Hörer, die gerade vorm Radio sitzen, nie von dir erwarten?
Ich glaube, ich bin so der orientierungsloseste Mensch, den es gibt. Also ich laufe immer zielstrebig in den falschen Weg, in die falsche Richtung, bis dann so nach 10 Minuten dann die Freunde immer sagen, Jenny, du weißt schon, dass es falsch ist. Ja, ja, okay, wir drehen um.
Ob du den Weg findest durch den Dschungel des Datenschutzes, das war eine schöne Anekdote, ne? Ob du den Weg findest, das hören wir heute in unserer Sternzeit. Gleich geht's weiter, Datenschutz im Internet.
Genau, und dafür habe ich einen Experten getroffen, der heißt Jochen Selzer, ist studierter Mathematiker und engagiert sich schon seit den 90er Jahren für den Datenschutz.
Für den Datenschutz habe ich mich sehr früh begonnen zu interessieren, und zwar im Jahr 1983, als diese Volkszählungsdiskussion losging. Da war ich gerade mal zarte 14 Jahre alt. Ich bekam meinen ersten Computer, einen Commodore 64. Ich habe dann eben auch da angefangen, kleine Datenbanken anzulegen und zu gucken, was kann man mit den Dingern jetzt anstellen, und gehen da so die Sachen, die da behauptet werden, dass man also auch ohne den Namen einer Person zu kennen, indem man jetzt genügend Daten über diese Person eingibt, diese Person identifiziert. Und dann der Moment, wo ich dann sagte, okay, jetzt müssen wir auch mal in eine deutlich aktivere Richtung gehen, war so um das Jahr 2008, 2009 herum, als dann auch das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung aufkam. Und ich mir dachte, nee Leute, jetzt geht es hier gerade einen Schritt zu weit. Diese Vorratsdatenspeicherung greift dermaßen in meine Privatsphäre ein, dagegen wehre ich mich jetzt auch politisch.
Genau, und Jochen Selzer ist auch im Chaos Computer Club aktiv. Das ist ein Verein von Hackern.
Chaos Computer Club ist ja eigentlich dafür da, dass sie selber hackern, hacken. Warum will er dann die Leute vor den Hackern schützen?
Ja, eigentlich ist das schon so, aber er engagiert sich dafür, dass Menschen eben ihre Computer und andere Internetgeräte besser vor kriminellen Hackern schützen. Aber im Chaos Computer Club haben sich die sozusagen guten Hacker mal zusammengeschlossen, die sich selbst um den Datenschutz bemühen, und sie brechen eben in Systeme ein, um Schwachstellen aufzudecken und damit zu helfen.
Das heißt, weil er der Experte ist und dasselbe macht, weiß er auch, wie leicht es ist, tatsächlich sich in fremde Computer einzudringen.
Ja, genau, so kann man das sagen. Und umgekehrt weiß er natürlich auch, wie man es Hackern dann schwer machen kann.
Okay, fangen wir mal von vorne an. Womit fange ich denn jetzt als Normalmensch an, wenn ich nicht viel Ahnung vom Computer habe, um meine Daten zu schützen?
Am besten erstmal mit den Passwörtern, die du im Internet benutzt, also für dein Mailprogramm, für Facebook, Online-Banking und so weiter. Was benutzt du denn so für Passwörter, Renato?
Ja, würdest du gern wissen.
Ja, gib mal irgendwie so ein Beispiel.
Okay, sagen wir mal, wir nehmen einen Vogel, nehmen wir Papagei als Passwort. Ist das gut, ist das schlecht?
Ja, das ist schon mal besser als deinen eigenen Namen oder den Namen des Haustiers oder 1, 2, 3, 4, 5, das machen auch noch ganz viele. Papagei ist schon besser, aber noch besser ist es eigentlich, wenn das so eine ganz zufällige Mischung aus Buchstaben, Zahlen und Zeichen ist. Und damit man sich das ganz gut merken kann, kann man dann auch zum Beispiel einen Satz abkürzen.
Das heißt dann, das Passwort besteht aus dem Anfangsbuchstaben der Worte von diesem einen Satz.
Ja, genau. Zum Beispiel wird aus dem Satz "Heute ist schönes Wetter" das Passwort groß H, klein I, klein S, groß W. Und je länger der Satz und je mehr Sonderzeichen vorkommen, desto besser. Also zum Beispiel der Satz "Ich gehe mit zwei Hunden Gassi" ergäbe dann etwa das Passwort IGM2HG, also groß I, klein G und so weiter. Und solche Kombinationen sind praktisch nicht zu knacken. Aber es kommt ja nicht nur auf die Stärke des Passworts an. Hast du denn für jede Internetseite ein eigenes Passwort?
Ich mache das wahrscheinlich so, wie das jeder nicht machen sollte und habe in der Regel ein und das Gleiche.
Ja, das ist eigentlich schon ein großer Fehler. Also unser Experte warnt auf jeden Fall davor.
Ich schlage grundsätzlich vor, dass man für jeden Zugang, den man sich im Internet besorgt, sei es Mail, sei es Social Media, Twitter, Facebook, was weiß ich, dass man sich für den ganzen Kram jeweils unterschiedliche Passworte zulegt. Warum? Weil man dann ein geringeres Risiko eingeht, wenn mal ein Passwort verloren geht und Leute einfach mal gucken, wird das vielleicht woanders wiederverwendet, dann kommen sie halt nicht viel weiter, sondern ein Passwort für einen Zugang. Hört sich jetzt erstmal ganz einfach an, aber heißt ja auch, dass man sich 10, 20, 30, 40 Passworte merken muss. So, und wenn dann noch dazu kommt, dass eben als Passworte so Sachen wie Telefonnummer, Geburtsdatum, Vorname der Katze ausscheiden, ja, dann kommt man halt ganz schnell in so eine Größenordnung, wo man dann sich sagt, okay, ich schreibe es mir auf.
Ja, aber ich dachte, das wäre eigentlich immer das absolute No-Go, ne? Niemals irgendwo eine Geheimnummer oder ein Passwort aufschreiben.
Ja, du sollst das auch nicht einfach so aufschreiben, aber es gibt spezielle Programme, sogenannte Passwortspeicher oder Passwortmanager, die kann man sich aus dem Internet herunterladen. Und solche Programme verwalten dann deine ganzen Passworte. Das heißt, du tippst zum Beispiel ein, dass du bei Facebook diese oder jene E-Mail-Adresse mit diesem oder jenem Passwort verwendest.
Das heißt, ich habe die Liste dann nicht handschriftlich irgendwo im Schrank, sondern einfach irgendwo im Computer. Aber das ist doch dann, das ist doch jetzt das, was wir eigentlich erzählen wollen, noch einfacher einzusehen, als wenn dann der Zettel bei mir im Schrank liegt.
Nee, den Passwortspeicher, den schließt du nochmal ab. Also dafür solltest du dir dann echt ein besonders starkes Passwort überlegen. Aber dann musst du dir eben nur noch dieses eine Passwort merken und nicht 10 oder mehr. Und wenn du zum Beispiel das Passwort für deine Mails brauchst, dann öffnest du einfach deinen Passwortspeicher und siehst halt nach.
Okay, dann kann hier nichts mehr schiefgehen.
Ja, nicht ganz. Hast du deine Festplatte verschlüsselt?
Festplatte verschlüsselt? Ich wüsste noch nicht mal, wie das geht.
Na, es könnte ja zum Beispiel passieren, dass du deinen Laptop in der Bahn oder im Café liegen lässt. Und wenn die Daten dann unverschlüsselt da gespeichert sind und das Gerät in die falschen Hände gerät, dann können Datendiebe eigentlich in aller Ruhe die ganzen Passwörter, die im Internetbrowser gespeichert sind, benutzen, können sich Adresse- und Zahlungsdaten besorgen und das ist beinahe wie ein Generalschlüssel.
Das ist nicht so gut, aber ist es nicht wahnsinnig kompliziert, so eine Festplatte zu verschlüsseln?
Ja, ganz so schwer ist das gar nicht, man muss nur wissen wie. Da gibt es dann so Programme, die einem helfen, zum Beispiel TrueCrypt, das findet man ganz leicht über eine Suchmaschine wie Google und kann es sich dann herunterladen. Auf der Internetseite des Domradios haben wir dazu nochmal einen Link und wenn du ein sehr gutes Passwort für deine verschlüsselten Dateien wählst, dann können Hacker die Platte eigentlich nicht knacken.
Gerade so bei Mobilgeräten wie Laptops ist es ganz wichtig, für den Fall, dass so ein Ding mal verloren geht oder geklaut wird, dass jemand, der das Gerät findet und mal ein bisschen neugierig auf der Platte sich umguckt, eben nicht meine ganz privaten Daten, meine abgespeicherten Passwörter, meine Surfsitzung, meine Bewerbungsunterlagen, meine Zeugnisse, was auch immer findet, sondern dass der aus seiner Sicht erstmal eine völlig unlesbare Platte vorfindet.
Jochen Selzer, Computerexperte und Hobbyhacker, erklärt uns, wie wir unsere Computer und Geräte richtig schützen, richtig verschlüsseln können. Alle Informationen haben wir übrigens zusammengefasst auf unserer Seite domradio-sternzeit.de. Da gibt es dann auch nochmal eine Checkliste mit allen Links einzusehen. Und gleich reden wir weiter, dann geht es dann um das sichere Surfen im Internet. Vorhin haben wir darüber gesprochen, wie man seine Festplatte auf einfache Art und Weise verschlüsseln kann und worauf es bei sicheren Passwörtern ankommt.
Jetzt gehen wir einmal zum eigentlichen Surfen über, also das, was man so die meiste Zeit am Computer macht. Ja, Renato, wenn du ein offenes WLAN in der Stadt oder im Café findest, benutzt du das dann, wenn du im Internet surfen möchtest?
Ohne großartig drüber nachzudenken. Das geht ja meistens schneller, als wenn du das Ganze bloß mobil übers Handy machst, ne?
Ja, das schon, aber das ist eigentlich ein fataler Fehler.
Warum?
Dann nehmen wir an, du sitzt im Café und findest einen kostenlosen, freien Internetzugang. Und das WLAN heißt auch noch genauso wie das Café. Aber woher weißt du denn, dass der Zugang tatsächlich vom Betreiber des Cafés kommt?
Weil ich mich frage, von wem das sonst kommen sollte.
Na, es könnte auch einfach ein Mensch am Nebentisch sein, der mit seinem Handy einen sogenannten Hotspot eröffnet und ihn Café Berger nennt. Dann können fremde Menschen über sein Handy surfen, also auch du.
Aber ich meine, ich komme ja trotzdem ins Internet. Es ist ja egal, ob ich das jetzt über mein Handy, das WLAN oder das von den Menschen dann mache. Was ist denn da jetzt das Problem?
Na, das Problem ist, dass der Mensch, der den Hotspot eröffnet hat, unter Umständen alles mitlesen kann, was du gerade machst. Deswegen sollte man sich über ein offenes WLAN auch nie bei Plattformen anmelden. Also zum Beispiel Facebook, da gibt es ja ganz viele persönliche Daten von einem. Es könnte sein, dass der Mensch mit dem falschen WLAN-Hotspot das Passwort klaut.
Wenn man das wirklich häufiger machen möchte, dann kann man sich überlegen, ob man sich eben irgendeinen VPN-Zugang für wenige Euro pro Monat mietet. Was dann eben bedeutet, dass ich aus Sicht dieses offenen WLANs wiederum komplett verschlüsselte Daten durch die Gegend schicke, die man dann auch nicht lesen und die man auch nicht manipulieren kann.
Okay, jetzt wird es schwierig. VPN, was heißt das?
Das heißt virtuelles privates Netz. Man spricht auch von einem sogenannten Tunnel. Man kann sich ein VPN vorstellen wie einen Geheimgang oder zweiten Aufzug, den dann nur ich benutzen darf. Und ich sende und empfange Daten per Internet oder über ein WLAN, aber dabei kann keiner mitlesen, weil die Daten alle verschlüsselt sind.
Und das kann ich auch als Normalmensch machen?
Ja, klar. Also es gibt Browser-Erweiterungen, die das kostenlos machen. Da reicht es auch schon, VPN und den Namen des verwendeten Browsers mal zu googeln. Und dann findet man da ganz schnell was. Und dann hast du in deinem Browser neben der Adresszeile einfach so ein kleines Logo von deiner VPN-Erweiterung. Und da kannst du die Verbindung, die verschlüsselte, jederzeit an- und ausschalten. Es gibt auch komplette Programme für den Computer, die kosten aber meistens was und sind auch schwieriger zu bedienen.
Wir haben jetzt bis jetzt die ganze Zeit von Hackern und Datendieben gesprochen. Jetzt gibt es ja auch noch Unternehmen, die ganz legal unsere Daten sammeln. Sprechen wir von Google, sprechen wir von Facebook. Wie kann ich mich denn dagegen schützen, wenn ich das nicht will?
Na, welchen Browser benutzt du denn zum Beispiel, wenn du im Internet surfst?
Meistens nehme ich dann Internet Explorer, der ist ja auf jedem Rechner vorinstalliert.
Ja, das stimmt zwar, aber unser Experte empfiehlt einen anderen, den Firefox von Mozilla.
Warum?
Na, im Firefox kann man die meisten Dinge noch selbst einstellen und viele Erweiterungen dazu packen. Und das heißt, ich kann dann auch sogenannte Erweiterungen im Browser hinzufügen, die mir helfen, meine Daten zu schützen, zum Beispiel Werbeblocker.
Da gibt es einen, der nennt sich Adblock Edge. Die blenden Werbeeinblendungen aus. Wenn man jetzt zum Beispiel so eine normale Website aufruft, dann fällt einem schon gleich auf, normalerweise wären am rechten und linken Rand irgendwelche zappelten Bildchen und irgendwelche wilden Animationen. Und wenn ich richtiges Pech habe, dann packt sich hier noch so ein weiteres Fenster über das bisherige drüber und sagt, oh, du willst doch bestimmt unbedingt deinen Rechner mit der neuen weiß der Himmel was Software sichern, macht doch tolle Sachen. Das wird durch diesen Werbeblocker alles ausgeschaltet. Ich habe eine sehr klare Webseite. Der Vorteil, wenn ich Werbung ausschalte, besteht darin, dass über das Abrufen dieser Werbung auch schon Informationen bei diesen Werbebetreibern landen. Also weiß ich bin jetzt Werbetreiber Schmidt-Seifen. So. Und ich sehe, dass einmal die gleiche IP-Adresse von Spiegel Online kommend meine Werbung für Schmidt-Seife aufruft und ein paar Minuten später ist die dann bei Facebook und ruft auch nochmal meine Schmidt-Seifen-Werbung auf und ein paar Minuten später ist sie dann beim Autoverleih und ruft dann auch nochmal die Werbung von meinem Seifenhersteller ab. Das heißt, ich kann dann sehen, wie sich der Mensch durchs Netz bewegt. Und sowas will ich in der Regel vermeiden.
Wie kriege ich denn so einen Werbeblocker denn jetzt in meinen Browser rein?
Also Werbeblocker und andere kleine Programme für den Browser nennen sich manchmal Erweiterungen, manchmal auch Plugins. Man kann sie mit ein paar Klicks einrichten und dafür gibt es im Internet auch Anleitungen.
Okay, das hört sich alles machbar an. Gleich reden wir weiter über unser Thema Datenklau im Internet und dann geht es insbesondere um die große Datenkrake in Anführungszeichen. Es geht um Google. Wir erklären, wie man seine Daten schützt. Vorhin haben wir darüber gesprochen, wie man sicher im Internet surft. Jetzt geht es um den ganz legalen Datenklau, denn wir sprechen von Unternehmen wie Google, Facebook und so weiter.
Ja genau, und Unternehmen wie Google, die bieten nämlich nur deshalb kostenlose Dienste wie E-Mail oder Karten oder Suchmaschine an, um die Daten der Nutzer auszuwerten.
Das darf Google auch.
Ja, also wenn ich auf Google etwas suche, dann erfährt die Suchmaschine fast automatisch etwas über mich. Suche ich also Zahnarzt Köln, dann weiß Google schon von mir, dass ich höchstwahrscheinlich in Köln lebe und gerade einen Zahnarzt brauche. Suche ich hinterher nach einer Apotheke, dann wird mir mit größter Wahrscheinlichkeit eine in Köln vorgeschlagen. Vielleicht noch mit der passenden Zahncreme-Werbung dazu und genau deswegen wird Google oft als Datenkrake bezeichnet.
Da sind wir wieder bei meinem Beispiel vom Anfang, von meiner Nachbarin, die mir auf einmal als Facebook-Freundin vorgeschlagen wurde, obwohl es keine digitale Verbindung eigentlich zu ihr geben sollte. Aber wenn wir mal sämtliche Paranoia weglassen, es ist ja eigentlich ziemlich praktisch, wenn Google weiß, wer mein Zahnarzt ist oder wer meine Nachbarin ist. Weshalb sollte man es denen denn verbieten?
Ja, man sollte es Google verbieten, wenn man halt nicht zum gläsernen Menschen für Google werden möchte. Es sind so ganz viele kleine Puzzleteile, die Google sammelt und zusammen ergeben sie ein erschreckend genaues Bild des Nutzers, also von dir, von mir und von vielen anderen. Und aufgrund der Suchbegriffe weiß Google dann irgendwann, wie alt du bist, wo du wohnst, findet deine Nachbarin und weiß, was deine Hobbys sind, zu welchem Arzt du gehst und noch ganz viel mehr. Aber klar, bequem ist Google schon und das findet auch unser Datenschützer Jochen Selzer.
Ich sehe das so ein bisschen zwiespältig, weil Google in meinen Augen auch sehr, sehr gute Dienste anbietet. Also zum Beispiel Google Mail hat einfach eine tolle Mail-Oberfläche, die gut funktioniert. Und den Leuten jetzt zu sagen, ja, aber das ist datenschutzrechtlich bedenklich. Ja, es ist halt die Frage, ob die dann nicht einfach sagen, ja, aber es funktioniert, es ist schnell und ich habe wahnsinnig viel Speicherplatz, es ist gratis. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, zumindest die Suchmaschine Google so ein bisschen außer Gefecht zu setzen. Die nennt sich X-Quick. Das ist nichts weiter als ein Portal, das man vor Google geschaltet hat und das versucht, so viel wie möglich personalisierte Informationen, die man hat, rauszufiltern und eigentlich nur die reine nackte Suchanfrage an Google weiterleitet. Das ist Fluch und Segen zugleich, weil ich zwar nach wie vor die Google-Suchergebnisse präsentiert bekomme, aber das sind halt Google-Suchergebnisse, die ohne weitere Informationen über mich an Google geschickt werden.
Und dafür stellt man dann einfach xquick.com als Standardsuchmaschine im Browser ein.
Das haben wir auch nochmal als Link bei uns auf domradio-sternzeit.de. Jetzt will ich aber wissen, also ich, wenn ich auf Internetseiten wie Facebook oder Google unterwegs bin, gibt es da ja auch einen Banner, auf dem steht, dass ich Cookies akzeptieren muss. Was hat das damit zu tun? Was ist das?
Ja, Cookies sind so kleine Computerdateien, die dann von den Internetseiten auf deinem Computer abgelegt werden. Und diese Cookies verraten der Internetseite dann beim nächsten Mal, dass du schon mal auf der Seite warst und wer du bist.
Und wofür ist das gut?
Ja, viele Seiten funktionieren ohne sie schon gar nicht. Also die Internetseiten wollen das so. Und man kann sich zum Beispiel ohne aktive Cookies dann nicht bei Facebook anmelden. Das Problem ist aber, die Cookies merken sich, was du vorher auf der Seite gemacht hast und was du jetzt gerade machst. Wenn ich dann auf Facebook unterwegs bin, könnte es sein, dass ein Unternehmen, das auf Facebook eben Werbung macht, ebenfalls seine Cookies auf meinem Computer speichert, obwohl ich mit dem Unternehmen eigentlich gar nichts zu tun habe.
Das ist dann das Phänomen, wenn ich bei Amazon einmal nach einem Föhn gesucht habe, dass wir dann das nächste 10-mal Werbung für Föhns zugeschickt und angezeigt werden. Was kann ich denn dagegen machen?
Na, du kannst in den Einstellungen des Browsers einfach den Haken beim Speichern der Cookies von Drittanbietern ausschalten. Dazu rät jedenfalls unser Experte Jochim Selzer.
Also gerade bei Cookies würde ich dafür sorgen, dass die Cookies von Drittanbietern automatisch gesperrt werden. Und wenn ich besonders vorsichtig sein möchte, stelle ich beim Firefox den so ein, dass beim Beenden einer Surfsitzung automatisch alle Cookies weggeschmissen werden. Das heißt, dass ich beim nächsten Besuch einer Seite von dieser Seite nicht automatisch wiedererkannt werde.
Also wie man seine Daten nur einigermaßen vor Google schützen kann, das wissen wir jetzt. Reden wir über den anderen großen Anbieter. Was ist denn mit Facebook und Twitter?
Na, mit sozialen Netzwerken ist es etwas schwierig. Man meldet sich ja dort gerade an, um etwas über sich preiszugeben. Nach der Registrierung kann man da eigentlich nicht mehr so viel machen.
Und das Ganze ist dann kompliziert, weil ich von mir was preisgebe, andererseits auch verhindern will, dass die Seite alles über mich weiß. Also man muss bestimmte Dinge beachten. Wenn man das machen will, was muss ich denn da beachten?
Na, wenn du jetzt zum Beispiel twitterst, ja, schön hier auf den Malediven, schöner Urlaub, dann wissen deine Follower und alle, die das lesen, dass du eben nicht zu Hause bist. Und ein gerissener Dieb könnte das jetzt ausnutzen. Aber zumindest bei Facebook kann man sich so ein bisschen vor Hackern schützen.
Wie funktioniert das?
Na, bei den Sicherheitseinstellungen in Facebook kann man eine Anmeldungswarnung einstellen. Wenn sich dann jemand über ein unbekanntes Gerät anmeldet, erhält man eine E-Mail und eine Facebook-Benachrichtigung und in der wird man dann gefragt, ob man das selbst war oder eben nicht. Wenn man das nicht selbst war, dann sollte man sich beeilen und sollte die andere Person, die sich angemeldet hat, direkt wieder abmelden. Das geht auch über Facebook.
Und dann?
Ja, am besten erstmal das Passwort ändern. Man weiß ja nicht, war es vielleicht doch jemand, der das Passwort geklaut hat. Und man sollte auch das Passwort bei der E-Mail-Adresse ändern, mit der man sich bei Facebook angemeldet hat. Denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Datendieb sich auch da Zugang verschafft. Und wenn er die Facebook-Zugangsdaten hat und das E-Mail-Konto noch kontrolliert, dann kann er das Facebook-Passwort ändern und dann kommst du gar nicht mehr an dein Facebook-Profil dran.
Also da ist auch in dem Zusammenhang dann tatsächlich Vorsicht geboten, ne?
Ja, aber wer so die bisherigen Tipps beherzigt, der ist schon sehr sicher im Netz unterwegs und unser Experte fasst die wichtigen Punkte nochmal zusammen.
Cookies von Drittanbietern ausschalten. Ganz wichtig, weil man damit dann weniger leicht verfolgbar ist. Während der Surfsitzung irgendwas einsetzen, womit man Tracking verhindern kann. Da gäbe es zum Beispiel die Plugins Ghostery und Disconnect. Als Suchmaschine nicht unbedingt Google verwenden, sondern X-Quick oder Startpage zum Beispiel. Bei Twitter und Facebook gucken, dass man die Standortabfrage ausgeschaltet bekommt. Generell sollte man für jedes Konto ein eigenes Passwort verwenden. Man sollte gute, starke Passworte verwenden, möglichst zufällig gewählte Passworte. Wer sich die nicht merken kann, wie ich zum Beispiel, gerne einen Passwortmanager verwenden, den dann natürlich mit einem wirklich guten Passwort absichern. Wenn man sich irgendwo anmeldet, in diesem Anmeldeformular im Internet, die Daten, ich sag's mal vorsichtig, mit Bedacht ausfüllen. Es muss nicht unbedingt alles da drin 100% wahr sein, so was Geburtsdatum und Anschrift angeht.
Und die Checkliste des Experten gibt's dann auch nochmal auf der Internetseite domradio.de.
Finde ich interessant, den Gedanken, dass ich beim Anmeldeformular einfach auch mal was einfügen kann, was nicht stimmt. Da denkt man eigentlich auch nicht so nach. Wir reden gleich weiter über Datenschutz im Internet. Dann gucken wir auch, ob das Ganze nicht auch zu weit geht, ob das Ganze nicht vielleicht auch ein bisschen Panikmache ist in gewissen Fällen. Vorher gibt es noch unser Wort zur vollen Stunde und das kommt von unserem Computerexperten Jochen Setzer.
Domradio Sternzeit. Dein Wort drauf.
Cookies von Drittanbietern ausschalten. Ganz wichtig, weil man damit dann weniger leicht verfolgbar ist. Während der Surfsitzung irgendwas einsetzen, womit man Tracking verhindern kann. Da gäbe es zum Beispiel die Plugins Ghostery und Disconnect. Als Suchmaschine nicht unbedingt Google verwenden, sondern XQuick oder Startpage zum Beispiel. Bei Twitter und Facebook gucken, dass man die Standortabfrage ausgeschaltet bekommt. Generell sollte man für jedes Konto ein eigenes Passwort verwenden. Man sollte gute, starke Passworte verwenden, möglichst zufällig gewählte Passworte. Wer sich die nicht merken kann, wie ich zum Beispiel, gerne einen Passwortmanager verwenden, den dann natürlich mit einem wirklich guten Passwort absichern. Wenn man sich irgendwo anmeldet, in diesem Anmeldeformular im Internet, die Daten, ich sag's mal vorsichtig, mit Bedacht ausfüllen. Es muss nicht unbedingt alles da drin 100% wahr sein, so was Geburtsdatum und Anschrift angeht.
Domradio Sternzeit.
Diebe im Internet heißt die Sendung, Datenschutz für jedermann. Am Mikrofon Renato Schlegelmilch, unsere Reporterin habe ich auch mitgebracht.
Ja, Jennifer Garitsch.
Und in unserem Wort zur vollen Stunde hat unser Computerexperte Jochen Selzer nochmal das zusammengefasst, was er vorhin gesagt hat, was wichtig ist, was man auf alle Fälle beachten sollte, wenn man sich im Internet schützt. Und den Punkt, den ich immer noch am faszinierendsten finde, dass man ja, wenn eine Seite nach Informationen fragt, so Telefonnummer, Adresse, Name, dass das ja nicht unbedingt stimmen muss.
Ja, also ich saß da auch erstmal, als sie mir das erzählt haben, dachte so, naja, warum mache ich das eigentlich immer so gewissenhaft und fülle da alles genauso aus, wie es doch ist, muss man ja eigentlich gar nicht.
Was ist denn, wenn du dir das alles betrachtest, was du herausrecherchiert hast und was er gerade gesagt hat, was findest du so, ist die Sache, die man auf alle Fälle beherzigen sollte, was ist das Wichtigste?
Also ich finde, das Wichtigste sind auf jeden Fall die Passwörter. Das lässt sich auch ganz einfach machen, wenn man sich da mal ein paar ausdenkt. Ganz wild durcheinander mit irgendwelchen Zahlen und Buchstaben. Die sind vielleicht schwierig zu merken, aber da haben wir auch schon gehört, da gibt es Passwortmanager. Und wenn man das mal beherzigt, ich glaube, dann ist man schon relativ sicher unterwegs und macht es zumindest vielen Hackern schon schwierig.
Wenn man stattdessen sich aber 30 Passwörter ausdenkt und die alle im Kopf hat und die alle mit Großbuchstaben und Kleinbuchstaben und Sonderzeichen sind, dann übertreibt man es ein bisschen. Und über die Gefahr reden wir nämlich gleich, dass man es nicht zu weit treiben sollte, auch mit dem Datenschutz. Unser Thema ist da heute Diebe im Internet, Datenschutz für jedermann, so haben wir die Sendung genannt. Wir haben darüber gesprochen, wie man Festplatten verschlüsselt, wie man sich gegen Google und Facebook wehren kann, um nicht zum gläsernen Menschen im Internet zu werden. Das hat uns auch unser Experte Jochen Selzer erklärt. Und auf diese Weise können wir auch als normale Menschen unsere Daten vor Hackern und Internetdieben schützen. Unsere Reporterin im Studio ist Jennifer Garitsch und ich frage dich, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es nicht ein bisschen übertrieben? Ich meine, wer interessiert sich für das, was ich mir bei Amazon kaufe oder was ich bei Facebook reinstelle?
Ja, also auch Jochen selbst als Datenschützer fragt sich manchmal, ob es nicht doch zu viel verlangt ist, dass sich alle um Datenschutz kümmern sollen. Aber für ihn geht es einfach ums Prinzip.
Als Datenschützer guckt man erstmal mit einem etwas verbiesterten Blick auf die Welt und fragt sich, ist denn das, was da gerade gemacht wird, alles sinnvoll? Man hinterfragt kritisch, ob bestimmte Institutionen nicht einfach zu viel von einem wissen. Man überlegt sich, wenn jetzt zu viel Wissen von mir bekannt ist, werde ich dadurch irgendwie vorhersagbar, werde ich kontrollierbar, fühle ich mich dann in meiner Privat- und Intimsphäre berührt. Und das Ganze hat dann natürlich auch noch so diesen Anspruch, dass man nicht nur für sich selbst eine bessere Welt schaffen will, sondern natürlich rennen wir dann durch die Gegend, versuchen, insgesamt diese Welt zu einem besseren Ort zu machen und den Datenschutz durchzudrücken. Und da kommt dann auch so der Punkt, bei dem wir uns dann auch natürlich der Diskussion stellen müssen, das Bild von Datenschutz, das wir haben, unbedingt dem Datenschutzbild anderer Leute entspricht. Übertreibe ich es jetzt vielleicht nicht gerade mal? Ist das, was ich da jetzt gerade vom Datenschutz verlange oder was ich von den Leuten verlange, was sie für den Datenschutz leisten, nicht völlig übertrieben? Daten sind erstmal Sachen, die fließen durch Kabel, die sind auf Festplatten und da hat man keine wirkliche Vorstellung davon, was die eigentlich tun. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt davon sprechen, dass Daten verloren gehen, dass Daten gestohlen werden, geklaut werden, dann sind die ja nicht wirklich weg. Im Gegensatz zu einem physischen Einbruch, wo dann auf einmal, weiß ich, meine Konten weg sind oder wo Schmuck weg ist oder wo mir einer irgendwas geklaut hat. Der Computer sieht noch fast genauso aus wie vorher. Es weiß bloß jetzt irgendwer mehr über mich als vorher. Und das ist eine so abstrakte Gefahr, dass die
tatsächlich für die wenigsten Leute erschreckend ist, kann man an der Stelle sagen. Und da ist ja auch was dran. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir erstmal auch noch in die digitale Welt reinwachsen müssen. So alt ist es ja nur auch noch nicht, dass uns bewusst ist, dass Daten genauso klaubar abgreifbar sind wie alles andere.
Ja, aber ein anderes Problem ist auch, dass Menschen oft denken, dass man automatisch irgendwas zu verbergen hat, nur weil man seine Daten vor anderen und vor allem Unternehmen schützen möchte. Und Jochen Selzer hat mir dazu etwas von seinen Datenschutzseminaren erzählt.
Ich habe bei meinen Vorträgen immer so eine Folie, die ich dann auflege für die Leute, die behaupten, die nichts zu verbergen haben. Dann sage ich, kommen Sie nach vorne. Sie, der Mensch, der Sie nichts zu verbergen haben, wollen wir mal sehen. Dann fange ich mit relativ harmlosen Fragen an, frag dann irgendwann mal die Konto-PIN ab. Da haben sie komischerweise dann schon was zu verbergen und dann gehe ich auch sehr stark in den Teams-Bereich und fange dann an, wirklich sehr, sehr empfindliche Fragen zu stellen. Und ich habe bisher niemanden gehabt, der meine Folterfolie komplett durchgehalten hat. Zum Beispiel, es gibt bestimmte Sachen, die weiß ich von meiner eigenen Frau nicht und es gibt bestimmte Sachen, die weiß meine eigene Frau nicht von mir, wo wir dann einfach sagen, ja gut, da willst du nicht drüber reden, ist dein gutes Recht. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass es nichts Böses ist, worüber meine Frau nicht reden möchte. Es ist einfach aus irgendeinem Grund unangenehm und es ist ihr gutes Recht, das erkenne ich an.
Man muss ja nicht alles von allen anderen Menschen wissen, das stimmt schon.
Ja, und genau so funktioniert ja eigentlich auch Datenschutz. Man schützt aus Prinzip persönliche Daten. Und immer wenn Facebook mal wieder seine allgemeinen Geschäftsbedingungen ändert, dann rufen plötzlich doch wieder alle nach mehr Datenschutz.
Und dem das jetzt alles so kompliziert war und wer sich jetzt fragt, okay, kann ich das irgendwo auch nochmal vernünftig beigebracht bekommen? Gibt es irgendwo Leute, mit denen ich das Ganze mal ein bisschen genauer bequatschen kann? Lade ich herzlich ein, sich bei der nächsten Krypto-Party mal blicken zu lassen.
Und darum geht es gleich im nächsten Teil unserer Reportage. Dann hat die Jennifer uns nämlich eine sogenannte Krypto-Party besucht. Und was das ist, erfahren wir gleich im nächsten Teil. Diebe im Internet, Datenschutz für jedermann. Vorher haben wir aber auch noch einen Musikwunsch, den wir gerne für unseren Protagonisten erfüllen möchten.
Genau, der Jochen. Der Jochen Selzer möchte nämlich Every Breath You Take von The Police einmal hören.
Unsere Sternzeit Samstag im Domradio.
Domradio Sternzeit. Und? Gäste und Reportagen am Samstag.
Und man hört's, da besuchen wir jetzt nämlich eine Party. Und zwar keine ganz normale Party, sondern eine sogenannte Krypto-Party. Unsere Reporterin Jennifer Garitsch war da. Was ist das?
Eine Krypto-Party, da treffen sich ganz viele Leute, die lernen wollen, was uns Jochen Selzer gerade eigentlich erklärt hat. Und bei der Party, die ich besucht habe, waren so 20 Männer und Frauen, die alle ihren Laptop mitgebracht haben, um ihn zum Beispiel zu verschlüsseln.
Ist in der Party das richtige Wort? Gefeiert wird er jetzt nicht, ne?
Na, gefeiert wird er nicht so viel, aber es geht total locker zu. Also stehen Getränke bereit, es läuft Musik und wenn die Pizza geliefert wird, dann ist die auch erstmal wichtiger als die Festplatten. Und die Party, die ich besucht habe, hat in der Stadtbibliothek Köln stattgefunden.
Was für Leute kommen denn dahin? Sind das alles so, wie ich mir das vorstelle, die ganzen Technikfreaks?
Nee, also in letzter Zeit kommen da auch immer mehr normale Leute, so aus allen Altersklassen und da hat auch Jochen Selzer noch mehr dazu erzählt.
Ganz am Anfang war es so, dass wir mehr oder weniger in der Nerdblase waren. Also da kamen Leute an, denen konnte ich nicht mehr großartig was erzählen. Die kamen eigentlich nur an, um sich mal so ein bisschen auszutauschen. Jetzt inzwischen hat sich das so geändert, dass wir, gut durchmischt sind, sag ich mal. Also wir hatten bei den wirklich guten Krypto-Partys das so, dass die Nerds sogar in der deutlichen Minderzahl waren. Und jetzt hier habe ich so den Eindruck, dass Fachpublikum und Laien so ungefähr zur Hälfte gemischt sind. Das ist eigentlich eine ganz gute Mischung, unter anderem, weil es immer wieder mal vorkommt, dass irgendwo was klemmt und dass dann einer mal so Hilfe leisten muss. Und die Idee ist eben, dass nicht nur wir als die Veranstalter die Leute anleiten, sondern dass die Leute sich gegenseitig am Tisch auch helfen. Heißt, ich sitze da jetzt, stelle fest, links neben mir, oh Gott, da geht gerade irgendwas schief, aber ich weiß, wie man es richtig machen kann. Das heißt, ich beuge mich kurz rüber, sage, hier, klick mal auf Next und dann funktioniert.
Im gewissen Sinne könnte man fast sagen, Hilfe zur Selbsthilfe ist das. Er sagt gerade, es sind immer mehr allgemeinen Menschen, normalen Menschen, Laien, die sich für den Datenschutz und die Sicherheit interessieren. Woran liegt das denn?
Ja, das liegt so vor allem schon an dem Whistleblower Edward Snowden. Der hat ja 2013 bekannt gemacht, dass die NSA den gesamten Internetverkehr, der über die USA läuft, abhören konnte und das oftmals auch getan hat.
Also das ist meine erste Krypto-Party und ich bin hier aus Neugierde. Und weil man jetzt so viel von Edward Snowden und NSA in den Medien hört und mich das Thema Verschlüsselung dadurch sehr interessiert.
Weil ich mich allgemein über die Sicherheit des Surfens im Internet informieren wollte. Ich habe heute gelernt, wie ich eine Passwortdatei anlege, die keiner lesen kann. Und ich habe heute gelernt, wie ich große Datenmengen verschlüsseln kann, die dann auch für die genannten anderer keinen Zugriff hat.
Ich bin heute Abend hier, um mich mit den Bereichen der Verschlüsselung zu beschäftigen, die ich bisher wenig betrachtet habe, insbesondere Chatverschlüsselung. Ich habe mit Mailverschlüsselung schon einige Erfahrungen gemacht, aber im Bereich Chatverschlüsselung kenne ich mich noch gar nicht so richtig aus. Ich denke, wir leben heutzutage in einer Zeit, in der jeder für seine eigenen Daten verantwortlich ist und für das, was mit seinen Daten auch geschieht. Und ich denke, dass auch dazu gehört, seine eigenen Daten schützen zu können und zu wissen, mit welchen Mechanismen das tun kann.
Und die Besucher der Krypto-Partys bekommen dort 2 Stunden lang von verschiedenen Tutoren das beigebracht, was sie lernen möchten. Also da bilden sich dann verschiedene Kleingruppen, die sich zum Beispiel mit Datenverschlüsselung, Mailverschlüsselung und dem besonders sicheren Tor-Browser auseinandergesetzt haben. Wir können da gerade mal an ein paar Tischen reinhören, was da so alles geredet wurde.
Angenommen, ihr werdet der Einzige, der sich beispielsweise um diese Uhrzeit einen Stadtteil von Köln über das Tor-Netzwerk einwählt, ja, das wäre dann unter Umständen nachvollziehbar. So, also die Anonymität von Tor liegt in der Masse. Je mehr Leute das Ding benutzen, desto anonymer ist es. Letztlich und endlich bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen dem Tool vertrauen. So, wenn wir Bedenken haben und dem Tool nicht vertrauen, ist es besser, wir benutzen es erst gar nicht.
Dann kann ich mir einen Ort, also ein Directory aussuchen, wo er das reinlegen soll und gebe oben bei Name. Sind alle soweit? Bei Name jetzt irgendwas ein, Testcontainer oder Hugo oder was ich auch immer reingeben will. Also ich gebe...
Ich habe jetzt wohl Laufwerk D genommen und den Dateinamen habe ich jetzt Trokrypt genannt.
Ja, ich würde eher einen Containernamen, also...
Top Secret.
Entschuldigung,
Delta ja, oder... Top Secret wird es ja.
Nicht so sinnig, aber... Oder Data oder sonst irgendwie nennen.
Ah, das sieht doch wunderbar aus. Man hat es kurz gesehen, dass er im Prinzip diesen ganzen kleinen Teil der Mail in einen Riesenblock unleserlichen Zeugs verwandelt hat. So sieht das auch aus für jeden, der jetzt versucht, diese Mail abzufangen. Und erst mit dem richtigen Schlüssel, für den, mit dem richtigen Kennwort für den privaten Schlüssel wird das jetzt leserlich. Das kann man auch einstellen, ob sich das Programm das merken soll oder nicht.
Also es klingt tatsächlich so, als hätten sich die Leute da von dem Abend was mitgenommen.
Ja, Joachim Selzer und seine Helfer bemühen sich den ganzen Abend den Leuten alles genau zu erklären und gehen auch bei ganz individuellen Fragen dann immer drauf ein. Und einen Link zum Veranstaltungskalender findet man dann auch nochmal auf der Internetseite vom Domradio.
Wenn wir jetzt über die Gespräche reden, da reingehört haben, was hast du dir denn da mitgenommen von dieser Krypto-Party?
Also ich habe mich dann auch nochmal angefangen, so für Mailverschlüsselung auf jeden Fall zu interessieren. Da habe ich dann auch nochmal ein bisschen besser aufgepasst und angeschaut, wie das dann geht. Und ich habe gemerkt, dass ich viel zu oft sorglos so mit meinen Daten umgehe. Ich habe mir ein paar Tricks abgeschaut und versucht, auch meinen Browser sicherer zu machen. Zumindest soweit es halt geht. Verschiedene Passwörter für verschiedene Seiten hatte ich schon. Aber jetzt überlege ich halt auch noch, meine Festplatte komplett zu verschlüsseln.
Tipps zum Datenschutz sind das bei uns heute in der Domradio Sternzeit. Wer jetzt nicht einrichten kann, auf eine Krypto-Party zu gehen, der kann sich unsere Sendung nochmal im Internet anschauen und anhören auf domradio-sternzeit.de. Da gibt es dann auch nochmal sämtliche Tipps, Links und Tricks zusammengefasst. Unsere Reporterin ist Jennifer Garic und wir reden gleich nochmal weiter über das Thema. In unserer Domradio Sternzeit sprechen wir heute über das Thema Datenschutz im Internet.
Domradio Sternzeit. Nachklapp.
Wir klappen das Thema nochmal nach. Datenschutz für Internet, Diebe im Internet, Datenschutz für jedermann, so heißt das ganze Thema. Unser Experte ist Jochen Selzer, der ist im Chaos Computer Club und gleichzeitig Experte für Datenschutz. Und wir haben ihn mal nach seiner persönlichen Meinung zum Thema Datenschutz überhaupt gefragt, wie er dazu steht.
Privatsphäre ist ein Grundrecht. Wir müssen es nicht begründen, wir müssen es nicht entschuldigen, wir müssen es einfordern und verteidigen.
Jennifer Garatsch, unsere Reporterin, kannst du dem so zustimmen?
Ja, also ich finde so im Prinzip hat er schon recht. Man muss sich natürlich schon fragen, ja, wo fängt denn Privatsphäre an und wo nicht? Das ist ja so für jeden schon eine eigene Grenze, die man da ziehen kann. Es gibt ja Leute, die gehen sehr offenherzig mit allem um und andere sind doch eher etwas introvertierter und schüchtern und wollen doch nicht so viel über sich preisgeben.
Aber in gewissem Sinne ist es ja tatsächlich so, dass Paradox unserer modernen Welt, wir regen uns darüber auf, wenn meinetwegen wir über PayPal, wenn die unsere Supermärkte wissen, welche Milch wir gekauft haben, machen dann aber selber danach ein Foto von der Milch und packen das bei Facebook, Instagram oder Twitter rein, ne?
Ja, das ist immer so ein bisschen zwiespältig, das ist genau dieses Problem. Einerseits wollen wir ja auch auf Facebook alle aktiv sein mit allen Freunden und wir wollen wissen, wir wollen, dass unsere Freunde wissen, wir sind jetzt im Urlaub und wir machen das und heute war ich dort, ich gehe auf die Party, möchtest du nicht auch mit? Aber wenn dann natürlich Facebook das Ganze auswertet und die Daten eben benutzt, dann schreien wieder alle und sagen, nein, nein, das wollen wir nicht, das ist naja, ein bisschen schwierig.
Also das heißt, der Idealfall wäre deiner Meinung nach, wenn du Informationen über dich mit deinen Freunden teilen kannst, da aber dann das Unternehmen dann nicht unbedingt ein Bild von dir erstellen kann, womit sie Geld verdienen können.
Ja, das wäre natürlich super, aber ich glaube, das funktioniert nicht, weil wie gesagt, dann gibt es kein Geld fürs Unternehmen und naja, dann gibt es das Unternehmen wahrscheinlich gar nicht lange und ich habe nicht viel davon.
Du hast dich jetzt intensiv damit befasst, mit dem Thema Datenschutz. Wie sollen wir denn damit umgehen? Weil ich meine, wir können ja jetzt nicht, also es werden ja digitale Profile von uns erstellt.
Ja, also das kann man halt auch nicht ganz verhindern. Wir haben jetzt schon so ein paar Tricks gehört, womit man das ein bisschen einschränken kann, aber komplett verhindern kann man das eigentlich nicht, wenn man noch normal im Internet unterwegs sein möchte. Es ist natürlich nicht schön, aber wie du ja sagtest, einerseits möchte man ja nicht, dass alle wissen, was ich einkaufe, andererseits möchte man es ja irgendwie schon.
Das heißt, man sollte es auch nicht übertreiben mit.
Ja, genau. Also ich finde nicht, dass man da jetzt auf wirklich alles achten muss. Oder naja, man sollte es für sich selbst entscheiden. Was ist einem persönlich wichtig?
Was wir von dir noch rausgefunden haben oder was wir von dir an dieser Stelle jetzt rausfinden, was dir noch wichtig ist, du hast uns zum Ende unserer Sendung noch Musik mitgebracht.
Domradio Sternzeit. Starkes Stück.
Genau, so heißt die Rubrik und ich frage dich, was hören wir jetzt und warum hören wir das, was wir jetzt hören?
Ich möchte gerne Ellie Goulding mit Lights hören und zwar, weil auf meinem allerersten Festival, auf das ich gegangen bin, eigentlich Ellie Goulding als Hauptact auftreten sollte und dann leider eine Woche vorher krank geworden ist, was ziemlich doof war und dann konnte ich sie doch nicht hören und habe dann einfach die ganze Zeit die Platte rauf und runter gehört von ihr.
Also reichen wir jetzt quasi das nach an dieser Stelle. Dankeschön. Unsere Domradio Sternzeit Datendiebe im Internet, Datenschutz für jedermann, so heißt die Sendung. Wir haben uns 2 Stunden lang genau mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wie können wir unsere Daten eigentlich so schützen, dass nicht unbedingt jeder rankommt? Und wie weit sollte man auch gehen, um das Ganze nicht zu übertreiben?
Ja, genau. Und die Sendung von heute gibt es zum Nachhören auf domradio-sternzeit.de und zum Runterladen auch als Podcast.
Da haben wir auch nochmal eine sinnvolle Liste von Linksammlungen und Tipps zusammengefasst. Alles, was in der Sendung war. Die Links direkt zu den Suchmaschinen, zu den Werbeblockern und alles gibt es da nochmal. Wir verabschieden uns an dieser Stelle, unsere Reporterin
Jennifer Garitsch
und ich bin Renato Schlegelmich. Wir haben uns gefreut und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.